Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Familienunternehmen haben in Deutschland eine überragende volkswirtschaftliche Bedeutung. Eine Studie der Stiftung Familienunternehmen aus dem Jahr 2019 zeigt, dass Familien rund 90% aller deutschen Firmen kontrollieren, diese Unternehmen 52% aller Umsätze erwirtschaften und 58% aller Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland auf Familienunternehmen entfallen. Auch Familienunternehmen stehen natürlich im Krisenfokus. Die Corona-Krise und jetzt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges stellen Familienunternehmen vor enorme Herausforderungen. Wie und mit welchen Mitteln meistern Familienunternehmen die aktuellen Krisen? Und wie gut sind und waren Familienunternehmen auf Krisen vorbereitet? Was sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren, mit denen Familienunternehmen den Krisen begegnen? Diese und weitere Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast, der Leiterin des Instituts für Familienunternehmen und Mittelstand sowie Lehrstuhlinhaberin für Familienunternehmen an der WHU Otto Beisheim School of Management in Fallendar in Rheinland-Pfalz, Frau Prof. Dr. Nadine Kammerlander, diskutieren. Liebe Nadine, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Nadine. Du bist seit 2015 Professorin an der WHU Otto Beisheim School of Management. Davor warst du als Assistenzprofessorin an der Universität St. Gallen. Begonnen hat deine wissenschaftliche Karriere mit einem Physikstudium an der TU München und einer anschließenden Promotion in Betriebswirtschaftslehre an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. Mehrere Jahre warst du dann bei McKinsey & Company. Dort hast du namhafte Unternehmen, vor allem in den USA und Mexiko, mit dem Schwerpunkt Produktentwicklungen in der Automobil- und Halbleiterbranche beraten. In Lehre und Forschung beschäftigst du dich mit den Themen Innovation, Mitarbeiter und Governance in Familienunternehmen und Family Offices. Deine wissenschaftlichen Beiträge dazu sind in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht und mit renommierten Forschungspreisen ausgezeichnet worden. Du bist Mitherausgeberin der Family Business Review, Mitglied mehrerer Editorial Review Boards und arbeitest in unterschiedlichsten Projekten mit Familienunternehmen zusammen. Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bist du in das Forschungsnetzwerk Venturing Together eingebunden. Außerdem bist du Mitglied des Innovation Advisory Committee des DESI, des Deutschen Elektronensynchrotrons, ein Forschungszentrum zur Beschleunigung von Elementarteilchen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so etwas wie das deutsche CERN sozusagen.
Richtig.
Darüber hinaus bist du Mitglied in den Fachbeiräten für zwei Wettbewerbe der Wirtschaftswoche und arbeitest am Kodex für Familienunternehmen und an der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz mit. Ganz besonders erwähnen möchten wir den von dir moderierten Podcast Zukunft Familienunternehmen. Dazu dann auch noch der Link in den Shownotes zu dieser Folge. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere berühmten vier Fragen vorbereitet.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ich arbeite seit 12 Jahren mit Familienunternehmen und immer wieder war Restrukturierung, Krise ein Thema dabei.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Die unglaublich spannenden Menschen, die Familienunternehmer, mit denen ich jeden Tag zu tun habe und die jungen Studierenden, die neugierig sind, die Welt zu verstehen und zu verändern.
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Das ist eine schwere Frage. Auf viele Familienunternehmer, die immer wieder zu mir herkommen und sagen, Mensch, diese eine Erkenntnis beispielsweise zur Digitalisierung von Familienunternehmen, die hat tatsächlich dazu geführt, dass wir Änderungen, Verbesserungen bei uns im Unternehmen durchgeführt haben.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich tatsächlich früher in meiner Karriere erste eigene unternehmerische Erfahrung sammeln und würde bereits im Studium mein erstes Unternehmen gründen. Ich habe mein erstes eigenes Unternehmen erst im Jahr 2020 gegründet und glaube aber rückblickend, dass es besser gewesen wäre, schon im Studium sich unternehmerisch auszutoben und mit der einen oder anderen Idee ein Unternehmen zu gründen und damit Erfahrung zu sammeln.
Nadine, mit FTI Anders hast du eine Studie zu dem Thema veröffentlicht, wie Familienunternehmen die Corona-Krise gemeistert haben. Lässt sich das Ergebnis der Studie mit Blick auf die Unternehmer mit dem, sagen wir mal, gut gemacht, aber nichts gelernt zusammenfassen?
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Viele Familienunternehmer sind tatsächlich sehr gut durch die Krise gekommen. Hängt natürlich auch immer von der Branche ab. Wir sehen allerdings jetzt eine Art Weichenstellung für die Familienunternehmen, denn die nächste Krise ereilte die Familienunternehmer deutlich schneller als gedacht und erhofft. Und nun stellt sich die Frage, haben Familienunternehmer tatsächlich ihre Strukturen angepasst? Haben sie überlegt, was sie aus der letzten Krise gelernt haben und können sie das jetzt anwenden? Und an dieser Stelle bin ich tatsächlich skeptisch. Ich sehe da noch einiges an Ausbaupotenzial für viele Familienunternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland.
Nadine, Familienunternehmen ticken ja anders. Wir sehen das in unserer Arbeit und du beschäftigst dich ja jeden Tag speziell damit an deinem Lehrstuhl. Was ist tatsächlich anders bei Familienunternehmen im Gegensatz zu Unternehmen, die im Streubesitz sich befinden oder mit institutionellen Investoren an Bord unterwegs sind? Was ist da der Unterschied, den du feststellst?
Also man kann den Unterschied auf drei Dimensionen herunterbrechen, nämlich Ziele, Strukturen und Ressourcen. In Bezug auf Ziele sehen wir, dass Familienunternehmen langfristiger agieren, auch langfristiger denken können und dass häufig Werte, die uns vielfach auch bei den Großkonzernen fehlen, ja, dass die bei Familienunternehmen eine Rolle spielen. Ja, also wie beispielsweise Loyalität zu den Mitarbeitenden oder auch andere Werte wie der Erhalt der Umwelt. Bezüglich Strukturen sehen wir, dass Familienunternehmen, vor allem wenn wir den Mittelstand angucken, oft anders aufgebaut sind. Es gibt oft eher flache Hierarchien und vor allem auch schnelle Entscheidungen, da ein Familiengeschäftsführer auch mal aus dem Bauch heraus entscheiden kann und wird und nicht auf lange, dicke Businesspläne und Zahlen und dergleichen angewiesen ist. Und der dritte Punkt, Ressourcen, da sehen wir natürlich, wenn wir ein Familienunternehmen im Mittelstand haben, das vor allem Eigenkapital hat, wenig andere Investoren bis gar keine, wenig Darlehen bei der Bank, dass diese Unternehmen in ihren finanziellen Ressourcen auch für den Wachstum erstmal beschränkt sind, auf der anderen Seite aber auf viele Vorteile, Ressourcen, wie beispielsweise Mitarbeiter, die besonders loyal sind und wie man neudeutsch sagt, die extra Meile gehen würden, dann auch zurückgreifen kann.
Nadine, wie wirken sich eigentlich diese Unterschiede, die du gerade beschrieben hast, aus, wenn es darum geht, in den Krisenmodus zu wechseln? Sind Familienunternehmen hier tendenziell früher dabei, im Rahmen der verschiedenen Krisenszenarien Maßnahmen zu ergreifen? Oder muss man eigentlich feststellen, dass auch hier länger zugewartet wird und sich die Probleme vielleicht dann doch von allein lösen, dieser Hoffnung?
Ja, also man kann nicht pauschal sagen, dass Familienunternehmen besser oder schlechter mit Krisen umgehen können. Das ist sehr, sehr individuell. Es gibt allerdings einige Faktoren, die ihnen es erleichtern, auf Krisen zu reagieren und einige, die es schwerer machen. Ich fange mal mit den ersten an. Zum einen haben viele Familienunternehmen bereits in der Vergangenheit viele Krisen durchgemacht, ja, beispielsweise den Zweiten Weltkrieg und dergleichen und sind damit haben das insofern schon mal durchgemacht und sind ein Stück vorbereitet. Zum anderen erkennen Familienunternehmer die Krise oft sehr, sehr schnell und können auch durch diese flachen Hierarchien sehr schnell entscheiden. Ja, müssen nicht auf das Votum von vielen anderen Stakeholdern auch warten. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass dieser involvierte Führungsstil, dieses wirklich vor Ort sein des Familienunternehmers und die enge Verbindung zu den Partnern extern wie intern dabei geholfen hat, die Krise zu überstehen. Und oft sind das dann auch wirklich sehr, sehr innovative, schnelle Entscheidungen gewesen, was beispielsweise auch in der Presse war, Trigema, die dann sehr schnell auf die Maskenproduktion umgestiegen sind und damit auch einen gewissen Umsatz noch erarbeitet haben.
Du hast das, glaube ich, in der Studie, oder ihr habt das in der Studie, du hast es ja nicht alleine gemacht, so umschrieben mit dem Wort emotionale Hypothek. Im Vorwort, glaube ich, habe ich das gelesen. Ich habe mich gefragt, ist das, also Hypothek ist ja, denkt man immer, so was Belastendes. Aber ich würde ja fast denken, das hat auch Vorteile, so eine emotionale Hypothek. Wie ist das so gerade in diesem Zusammenhang, den du gerade beschrieben hast, herausgekommen?
Absolut. Also diese emotionale Hypothek, die kann bei manchen Veränderungen, wie beispielsweise der Digitalisierung und der wirklichen Geschäftsmodelländerung, tatsächlich eine negative Hypothek sein. Es ist allerdings so, dass in der Corona-Krise diese Verbindung, diese emotionale Verbindung durchaus geholfen hat. Man kann sich das so vorstellen, ein angestellter Manager in einem Unternehmen, der einfach einen Arbeitsvertrag für ein paar Jahre hat, dem überspitzt gesagt, kann das ehrlich erst auch mal egal sein, wie es dem Unternehmen geht. Ja, der ist im Kopf vielleicht schon irgendwo beim nächsten Unternehmen, dann in einer Branche, die weniger von der aktuellen Krise auch gebeutelt ist. Der Familienunternehmer oder die Familienunternehmerin kann das nicht. Ja? Sowohl das Vermögen als auch das Einkommen ist hier an das eine Unternehmen auch wirklich gebunden. Das heißt, der Familienunternehmer muss viel mehr überlegen, wie er mit dem bestehenden Unternehmen die Krise meistert, weil dieser potenzielle nächste Schritt, dieses Weitergehen, dieses Verlassen des sinkenden Schiffes einfach keine Option ist, sondern stattdessen muss man versuchen, das Schiff, das in Seenot geraten ist, wieder aus dieser Seenot herauszubringen und weiterhin fahrtüchtig zu halten.
Da muss ich gleich nochmal nachhaken. Führt das auch dazu, dass größere Risiken eingegangen werden? Also gerade Stichwort, wir gucken ja so ein bisschen sozusagen auch gerne mal vom Ende her, also Stichwort Haftungsrisiken, später Antragstellung für die Insolvenzverfahren. Ist das ein Grund, dass sozusagen diese, also dann auch im negativen Sinne eine Hypothek ist, weil man sich sozusagen nicht traut, weil man gerade, wie du es beschrieben hast, das Unternehmen ist wichtig für die Familie, man will das unbedingt fortführen, dann auch höhere Risiken eingegangen werden? Oder ist es eher der umgedrehte Fall, dass man sagt, naja, wir haben ja durchaus Instrumentarien, wo ich vielleicht gar nicht bis ins Insolvenzverfahren muss, schon vorher abbiegen kann, außergerichtliche Restrukturierung, dass die viel eher genutzt werden, weil man das gar nicht in Gefahr bringen will?
Also der Familienunternehmer blickt tatsächlich ganz anders auf das Thema Risiko als ein Angestellter. Manager. Man könnte ja sagen, auch beim Großkonzern ist Risiko oft wie so ein repeated game in der Spieltheorie und es geht um Berechnungen und wenn am Ende nach 15 Investitionen das Ganze positiv ist, dann passt das. Beim Familienunternehmer ist die Risikobetrachtung eine ganz, ganz andere. Da ist das häufig irgendwie so ein One-Shot-Game in der Spieltheorie. Ja? Das heißt, der Unternehmer ist durchaus willens, risikobehaftete Entscheidungen zu treffen. Ja, der hat oft kein Problem damit, eine Entscheidung zu treffen, die dazu führen kann, dass über kurze Zeit beispielsweise die Unternehmensbewertung nach unten geht oder der Gewinn auch mal deutlich geschmälert wird. Aber wo der Familienunternehmer extrem sensitiv ist, ist, wenn das wirklich um das Ausfallrisiko geht. Ja? Also der Familienunternehmer wird tunlichst vermeiden, irgendwas zu tun, was das Unternehmen quasi als Ganzes in Gefahr bringt. Und als Ganzes in Gefahr bringen könnte entweder eine Insolvenz sein oder könnte eine große Abhängigkeit von Externen sein. Ja? Also eine Aktivität, die dazu führt, dass irgendwie die Bankdarlehen deutlich erhöht werden müssen oder die dazu führen, dass man gezwungenermaßen beispielsweise einen weiteren Investor mit reinnehmen muss. Das sind dann also wenn das eine mögliche Folge der Entscheidung ist, dann wird sich der Familienunternehmer eher dagegen entscheiden oder nach alternativen Lösungen suchen.
Aktuell geben sich ja, Nadine, die Krisen scheinbar auch die Klinke in die Hand, von der Corona-Krise zum Ukraine-Krieg. Die Lehren aus der einen Krise für die nächste zu verstetigen, das ist laut eurer Studie auch durchaus schwierig. Wie gelingt es euch mit eurer Arbeit am Lehrstuhl, sagen wir mal, die Familienunternehmen zu erreichen, zumal sich auch ja ihr an der WHU auch durchaus als Vordenker im Themenfeld der Familienunternehmen seht? Und wie erreicht ihr das und worin beschäftigt ihr euch da in der täglichen Arbeit?
Wir machen das über mehrere Kanäle. Zum einen haben wir einmal im Jahr im September den Campus for Family Business. Das ist eine eintägige Veranstaltung, die sich exklusiv an Familienunternehmerinnen und Unternehmer richtet, wo wir genau solche Themen auch diskutieren. Zum anderen diskutieren wir diese Themen mit unseren Studierenden, die vielfach auch aus Unternehmerfamilien kommen und dann als Next Gens die Themen auch an ihre Eltern, Onkeln und Tanten herantragen. Und zum Dritten haben wir natürlich noch weitere Verbreitungsmöglichkeiten, wie über die gedruckte oder Online-Studie oder Podcast-Formate, Interviews und Ähnliches, sodass wir damit mittlerweile einen relativ großen Kreis auch an Familienunternehmerinnen und Unternehmern erreichen. Und ich muss aber sagen, das ist keine Einbahnstraße, sondern uns liegt daran, dass wir unsere Erkenntnisse den Familienunternehmerinnen und Unternehmern zuspielen. Gleichzeitig bestimmen diese aber auch, was wir als nächstes erforschen. Denn unsere Forschungsthemen kommen meistens daher, dass Familienunternehmen auf uns zukommen und sagen, Mensch, wir haben da ein Problem, was ist denn da die Lösung? Und wenn ich dann dreimal geantwortet habe, das weiß ich nicht, dann fangen wir meistens an, das Thema aufzunehmen und zu erforschen, sodass es da wirklich auch eine wechselseitige Beziehung gibt.
Also können wir davon ausgehen, dass auch die Studie, über die wir gerade sprechen, die du mit FTI gemacht hast, sozusagen auch einen Anstoß zumindest mit im Bereich der Familienunternehmer gefunden hat. Jetzt ist es ja so, wenn wir auf die letzten großen Krisen schauen, also Finanzkrise, Corona-Krise, jetzt Russland-Ukraine-Krise, die haben ja alle ihre Eigenheiten und ihre Eigenarten. Wie sehr sind da jetzt Familienunternehmen davon betroffen, auch vor dem Hintergrund dieser Eigenheiten, die du jetzt schon beschrieben hast? Ist das unterschiedlich oder geht das eigentlich immer auf einen ähnlichen, ich sag mal so Krisenmodus, Krisenmechanismus zurück dann?
Also erstmal sind all die Krisen, die wir jetzt gerade auch beschrieben haben, sind ja externe Krisen, die häufig noch zu den internen Krisen, die es teilweise auch gibt, dazukommen und diese häufig auch verstärken. Die Krisen sind natürlich in ihren Gründen und auch in ihren Auswirkungen jetzt sehr unterschiedlich, aber und betreffen auch unterschiedliche Industrien. Aber es lässt sich schon feststellen, dass es gewisse Gemeinsamkeiten gibt. Und das liegt auch daran, dass die Krisen sich im 21. Jahrhundert jetzt verändert haben, dass sie immer komplexer werden. Wir sprechen da in der Wissenschaft gerne von dem VUCA-Prinzip. Das steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass es einfach eine Ursache und ein daraus resultierendes Problem gibt, sondern wir haben plötzlich, und das sieht man sowohl bei Corona als auch bei der Ukraine-Krise, wir haben plötzlich viele Schrauben, bei denen es hakt. Ja? Also wir haben die Mitarbeitenden, die durch Corona physische, aber auch psychische Probleme haben. Wir haben Probleme in den Lieferketten, wir haben Probleme in den Absatzmärkten. Wir haben vielleicht dann auch Probleme innerhalb der Eigentümerfamilien, weil die sich uneins sind, wie jetzt beispielsweise mit der Corona-Krise oder mit der Ukraine und Russland umgegangen wird. Das heißt, wir haben eigentlich nicht nur einen einzigen Spot im Unternehmen, wo das Problem gefixt werden muss, sondern wir haben ganz viele unterschiedliche Teile im Unternehmen und Aspekte, die eigentlich gelöst werden müssen. Und ich denke, das kennzeichnet die Krisen des 21. Jahrhunderts und sind leider eine Gemeinsamkeit, die wir immer häufiger sehen werden.
Haben da Familienunternehmen eigentlich einen strukturellen Nachteil, weil die Komplexität immer mehr steigt?
Also sie sollten ihn eigentlich nicht haben. Ich habe vorher ja schon kurz die Vorteile auch genannt. Aber wenn wir uns angucken, wie Familienunternehmen im Moment ticken und wie die agieren, dann haben die im Moment einige Nachteile. Und zwar, das fängt damit an, dass eigentlich eine weit bewährte Methode, auf solche Krisen zu reagieren, das Rechnen von Szenarien ist. Ja? Also ich rechne ein Worst-Case-Szenario, ein Base-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario. Und diese Szenarienberechnung, das hat unsere Studie gezeigt, die findet bei den allermeisten Familienunternehmen einfach nicht statt. Wir stellen jetzt nach der Studie ein leichtes Umdenken statt und die meisten Familienunternehmen, die die Studie gelesen haben, sagen auch, sie würden das jetzt in Zukunft machen. Aber im Moment findet das noch nicht statt. Das zweite Problem ist, Unternehmerfamilien kümmern sich zwar im Normalfall unglaublich um ihre Mitarbeitenden, sind aber sehr verschlossen auch in der Kommunikation. In der Vergangenheit war das Motto häufig, weniger ist mehr. Das passt aber natürlich in Krisenzeiten nicht. Die Mitarbeitenden sind höchstgradig verunsichert, was denn jetzt als nächstes passiert. Das heißt, hier, das hat die Studie auch gezeigt, haben die Familienunternehmen einen Vorteil, die viel kommunizieren und die im besten Falle auch Kommunikationsprofis mit dazu nehmen, um den Mitarbeitern die nötige Sicherheit zu geben, aber auch Richtung vorzugeben. Und dritter Punkt, und das ist vielleicht der relevanteste Punkt, ist die Verschlossenheit im Zusammenarbeiten mit Externen. Und dabei meine ich sowohl andere Unternehmen als auch Partner wie Anwälte, wie Banken, wie Berater. Viele Familienunternehmen sind deswegen im 20. Jahrhundert so erfolgreich geworden, weil es einen Unternehmer, eine Unternehmerin, eine Unternehmerfamilie gab, die einfach unglaublich gut war, ja, und die das Unternehmen vorangebracht hat und die mit eigenen guten Bauchentscheidungen, harter Arbeit und einem tollen Team im Unternehmen das Unternehmen vorangebracht hat. Nur mit diesem Mindset kommen sie im 21. Jahrhundert zwar schon noch weit, aber nicht mehr ganz so weit, weil sie einfach Unterstützung auch von außen brauchen. Wir sehen das, dass Trends wie Co-Creation, Kollaboration immer wichtiger werden. Probleme können nicht alleine gelöst werden. Und das haben viele Familienunternehmen noch nicht verstanden. Wir haben in der Studie, und das macht die, glaube ich, einzigartig, nicht nur Familienunternehmer befragt, sondern wir haben auch deren Partner befragt, deren Anwälte, Banken und so weiter und so fort. Und es hat sich da eine absolute Divergenz ergeben, wie die Außenparteien die Familienunternehmen gesehen haben und wie die Familienunternehmen sich gesehen haben. Die Familienunternehmen fanden, sie hätten transparent kommuniziert, auch nach außen. Die externen Partner hingegen sagten, wir hätten uns viel mehr proaktives Zugehen auf uns erwartet. Wir hätten uns auch viel mehr Informationen erwartet. Also es wurde in einem der Interviews als Salami-Taktik beschrieben, mit dem die Familienunternehmen vorgegangen sind. Und das führte natürlich zu einem gewissen Misstrauen oder Red Flags bei den Banken. Und das ging jetzt in der Corona-Krise für viele nochmal gut, aber für die Überwältigung auch der nächsten Krisen müssen Familienunternehmen lernen, auch mit Externen mehr zusammenzuarbeiten und da für sich auch zu entscheiden, wie viel kann man eigentlich preisgeben, mit wem arbeitet man zusammen. Also ich habe das mal flapsig formuliert als, wer ist Freund, wer ist Feind. Ja, das muss einfach nochmal auch neu definiert werden. Denn diese reine Fokussierung auf das Einzelunternehmen an sich, das ist im 21. Jahrhundert einfach kein Erfolgsfaktor mehr.
Also das ist uns auch aufgefallen in der Studie und das fanden wir auch sehr gut. Das hat uns auch dazu bewogen, dich hier einzuladen in unseren Podcast. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Gerade in Krisen wird dann sehr wenig und meistens auch zu spät kommuniziert. Also dieses Thema, da müsste man doch viel eher, also das ist, glaube ich, das, was auch man als Externer sehr schnell sieht, auch Unsicherheiten. Also diese starke Unternehmerpersönlichkeit, die da oftmals ja dahinter steht, du hast das ja auch beschrieben, das ist ja so das, sag ich mal, historisch gewachsene Bild auch eines Unternehmers. Die tut sich natürlich unheimlich schwer, dann auch mal zu sagen, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, was wir tun sollen. Ich muss da erst mal überlegen, ich muss vielleicht auch mal andere befragen. Und da ist, glaube ich, so dieses Bild auch, was der Unternehmer von sich selber hat, was auch an ihn, sag ich mal, herangetragen wird, steht ihm da sehr im Weg. Das ist so unsere Erfahrung, die wir auch machen.
Absolut. Und ich glaube, was da insgesamt auch helfen könnte, wäre ein guter Beirat. Und immer mehr Familienunternehmen rufen auch einen Beirat ein, teilweise noch nicht richtig besetzt. Ein guter Beirat ist divers besetzt. Ein guter Beirat besteht nicht aus Ja-Sagern, sondern ein guter Beirat besteht aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Ja, also alt, jung, national, internationale Erfahrung, Branchenerfahrung, Startup-Erfahrung, Mann, Frau, Familie, nicht Familie. Und wenn man sich solche Gremien schafft und dann auch wirklich häufig und regelmäßig nutzt, dann kriegt man schon mal einen ganz anderen Input, der einem auch bei den nächsten Krisen sehr hilfreich sein kann.
Wie groß ist denn so ein Beirat?
4 bis 6 Personen in etwa.
Okay, und wie häufig, also gibt es da so eine, sag mal so 3-mal im Jahr meinetwegen, oder kommen die nur zu Ostern und zu Weihnachten?
Ja, also im besten Falle schon 4 bis 6 Mal wäre eine gute Zahl. Also in den meisten Fällen läuft es dann auf 4-mal hinaus, aber man muss das Unternehmen ja auch gut genug kennen, um dann wirklich auch guten und hilfreichen Input geben zu können.
Und jetzt noch meine letzte Frage zu dem Thema, weil das finde ich sehr gut und sehr spannend. Muss ich den dann institutionalisieren? Also muss ich ihn fest verankern auch, sag ich mal, in den Regularien des Unternehmens? Oder ist das durchaus auch so getan, dass man sagt, okay, ich rufe mir da jetzt ein paar Leute zusammen, überlege mir genau, wen ich damit reinhole und mit denen verabrede ich dann so ein paar Sachen. Aber schreibt das jetzt vielleicht nicht unbedingt in meinen Gesellschaftsvertrag oder wo auch immer hin?
Also es gibt ja zwei Arten von Beiräten. Es gibt kontrollierende Beiräte und es gibt beratende Beiräte. Die meisten Familienunternehmer entscheiden sich für den beratenden Beirat, weil man da einfach nicht so viel Macht abgeben muss. Ist auch nachvollziehbar. Es lohnt sich aber durchaus, das Ganze zu institutionalisieren, denn es zeigt sich, dass das Thema ansonsten oft untergeht. Ich habe mit Familienunternehmern gesprochen, die sagten, ich bin so froh, dass ich diese Beiratssitzung einmal im Quartal in meinem Kalender stehen habe. Denn da komme ich endlich zu Strategiediskussionen. Ansonsten geht das so im täglichen Firefighting unter. Und es kann übrigens durchaus Situationen geben, dass man sich zu solchen Gremien auch nochmal Experten einlädt, wie beispielsweise einen Cybersecurity-Experten, wenn das Thema denn im Unternehmen gerade besonders wichtig ist. Es ist aber auch hilfreich, wenn sich die anderen Mitglieder im Gremium gewissermaßen kennen und auch eine gewisse Stabilität gibt. Denn dann kann man natürlich besonders gut zusammenarbeiten, denn es gibt genügend Studien, die zeigen, dass diverse Teams am Anfang nicht unbedingt smooth und schnell und gut zusammenarbeiten, sondern dass das am Anfang schon mal auch ordentlich ruckelt. Und deswegen hilft das natürlich, wenn man sich da durch etwas Einarbeitung und gemeinsame Zeit, wenn man da schon einen Weg gefunden hat, um gut und konstruktiv miteinander zu arbeiten.
Nadine, der Verlauf einer Krise mündet ja, sofern eine Bewältigung dieser Krise und damit eine gegebenenfalls auch erforderliche Restrukturierung nicht rechtzeitig gelingt, zwangsläufig in einer außergerichtlichen oder auch gerichtlichen Restrukturierung oder gar einer Insolvenz. Sind die in Deutschland hierzu vorhandenen Instrumente aus deiner Sicht auch gut auf die Bedürfnisse von Familienunternehmen zugeschnitten?
Das hängt natürlich auch immer vom Einzelfall ab. Ich kenne allerdings einige Beispiele, wo das auch sehr, sehr gut funktioniert hat mit der Restrukturierung. Ich glaube, wir haben hier in Deutschland, was das Unternehmertum anbetrifft, eher noch auch ein gesellschaftliches generelles Problem. Und das ist das des Stigmas des Scheiterns. Also das ist ja auch ein Grund, warum bei der jungen Generation oft der Gründerwille vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist, wie wir uns das wünschen würden, oder der Wille, Unternehmer zu werden, weil das Scheitern nicht wie im angloamerikanischen Raum als ein Teil des Lebensweges zählt, sondern eben als persönlicher Fehler auch angesehen wird. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem wir hier an der Stelle auch arbeiten müssen.
Das ist interessant. Gerade die jüngere Generation hätte man ja jetzt auch denken können, dass die vielleicht viel offener und viel gelassener mit diesem Thema umgehen. Wie ist dort deine und eure Wahrnehmung? Ist das gleich oder ist das vergleichbar mit der älteren Generation, zu sagen, es war schon immer so und es bleibt auch so? Oder sind da Tendenzen erkennbar, dass vielleicht die Jüngeren dann zwar weniger sind, die sich das trauen, aber vielleicht gelassener damit umgehen, wenn es soweit ist?
Also ich glaube auf der einen Seite schon, dass die jüngere Generation von dem Charakter, von der Einstellung her eine andere hat, indem man auch offener über Fehlschläge im eigenen Leben spricht. Zeigt sich ja auch an diversen Veranstaltungen, wo man über das Scheitern spricht und einfach offener auch auf sozialen Medien und Plattformen wie LinkedIn über die Fehlschläge sprechen kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass das, was wir im Moment oft als Unternehmertum an Universitäten sehen, auch vom Risiko her nicht ganz vergleichbar ist mit dem Familienunternehmertum, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Denn wenn die jungen Leute nach Berlin gehen und da ein VC-funded Startup im E-Commerce-Bereich gründen, dann ist das ja nicht das eigene Unternehmen, das vom eigenen Ersparten und im schlimmsten Fall noch von dem der Freunde und Familie zusammengekratzt und investiert wurde, was auf dem Spiel steht, sondern dann ist das ein Venture Capital Kapital, was wo das Scheitern auch quasi schon eingepreist ist. Deswegen ist die Fragestellung, ob dieses Scheitern von diesen VC-funded Startups in Berlin, ob das tatsächlich mit dem Scheitern und einer Insolvenz von einem Familienunternehmen vergleichbar ist. Und ich glaube, da fällt man in Berlin noch ein bisschen weicher.
Das glaube ich allerdings auch noch. Wobei es ja durchaus auch Fälle gibt. Ich will jetzt keine wie sagt man, also keine Stigma so irgendwie bedienen, aber es gibt durchaus Fälle, wo man ganz bewusst auch vielleicht als Familie sagt, wir geben dir da ein bisschen Geld mit auf den Weg. Probier das auch mal aus, jetzt nicht das Scheitern, sondern einfach mal selber etwas zu machen. Also nicht in dieses Familienunternehmen einzusteigen, in die Tradition, alles, das hast du ja beschrieben, wie das sich auch auswirkt, sondern halt eben da auch neue Erfahrungen bewusst zu setzen, anzusiedeln und dann zu schauen, was daraus wird. Das finde ich auch einen ganz guten Weg eigentlich.
In der Tat, das haben wir auch in einer vorangegangenen Studie mal untersucht und dabei festgestellt, dass das auch eine sehr gute Möglichkeit für Familienunternehmen ist, auch das eigene Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Erfolgschancen zu maximieren. Insbesondere kommt mir da ein Familienunternehmen in den Sinn, bei dem der Sohn ein Startup gegründet hat. Das war höchst riskant. Und hätte man das in Deutschland unter der Flagge des Familienunternehmens laufen lassen, hätte das das Potenzial gehabt, die Reputation des Familienunternehmens nachhaltig zu zerstören. Was man jedoch gemacht hat, ist, der Sohn hat das nicht in Süddeutschland gegründet, sondern der Sohn hat das im europäischen Ausland gegründet und dann auch noch mit einem Namen, der keine Verbindung, direkte Verbindung zu dem Familienunternehmen hergestellt hat, sondern unter einem ganz neutralen anderen Namen. Und damit, und die Verbindung war dann quasi nur personell und ich weiß nicht, ob da auch noch ein bisschen finanzielle Unterstützung geflossen ist. Ja? Aber das ist eine tolle Situation, denn wenn das am Ende funktioniert, kann man sagen, ja wunderbar, das war ja schon immer Teil des Familienunternehmens, hat ja der Sohn aufgebaut, ja, bringen wir jetzt ins eigene Unternehmen hinein. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat das einfach nie existiert. Ja? Dann wird das als berufliches Ausprobieren in diversen Startups oder so im Lebenslauf versteckt. Und es gibt aber nicht diese direkte Verbindung zum Familienunternehmen und zum Kerngeschäft. Und deswegen ist das eine Niedrigrisiko-Variante für Familienunternehmen, neue Dinge auch auszuprobieren.
Ja, sehr interessant. Wir wollen gerne noch ein anderes Thema anschneiden, was, glaube ich, auch im Familienunternehmen auf der einen Seite eigentlich schon verwurzelt ist aus der Tradition heraus, aber andererseits zunehmend wichtiger wird und auch gerade in der Restrukturierung oder in Restrukturierungssituationen zukünftig, glaube ich, deutlich mehr eine Rolle spielen wird. Das Thema besteht im Wesentlichen aus drei Buchstaben. ESG ist das Thema. Das spielt ja überall zwischenzeitlich eine Rolle. Es wird deutlich mehr in den Vordergrund rücken, das Thema, also Environmental, Social and Governance. Wie setze ich das um im eigenen Unternehmen? Wie kann ich damit auch Investoren finanziell locken, dass ich hier halt eben in so eine nachhaltigkeitsbezogene Aspekte mit berücksichtige? Wie überschneidet sich das mit Familienunternehmen?
Sehr, ja, also auch Familienunternehmen sind natürlich von dem Thema betroffen. Es ist ein absolut zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn man mal in die Werte von Familienunternehmen guckt, wo die herkommen, ja, dann könnte man fast sagen, ESG ist eigentlich ein Teil der DNA von Familienunternehmen. Wir brauchen nur gut 100 Jahre in die Vergangenheit zu blicken, damals in Augsburg, die Fugger, die als Unternehmerfamilie Sozialraum für die Mitarbeitenden geschaffen haben, also Wohnraum für die Mitarbeitenden geschaffen haben. Und auch heute noch sehen wir, dass viele mittelständische Unternehmen sich einsetzen für ihre Mitarbeitenden, für deren Wohl, für die Umwelt, für die Region und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da ein unglaublich großes Engagement. So, das war jetzt die positive Seite der Medaille. Die negative Seite ist allerdings, dass das sehr, sehr selten strategisch angegangen wird. Also das gibt keinen strategischen Plan, der umgesetzt wird, sondern das sind Einzelinitiativen bottom-up. Das führt natürlich auch dazu, dass diese Dinge oft nicht gemessen werden. Und jetzt kommen wir zu der Problematik. Wir sehen, wenn wir die Gesetze und Gesetzespläne angucken, sehen wir, dass es in den nächsten Jahren ziemlich sicher immer mehr Druck auch auf Unternehmen gibt, ihre eigenen ESG-Ziele und Maßnahmen zur Erreichung und Iststände auch mitzuteilen. Und da sehe ich bei den Familienunternehmen noch großen Aufholbedarf, weil das eben nicht mit dem zusammenpasst, was sie aktuell machen, nämlich diese Bottom-up-Einzelinitiativen, sondern dass sie sich ganz anders mit dieser Fragestellung auch beschäftigen müssen. Und das ist keine leichte. Und ich weiß, es gibt Initiativen für große Unternehmen, wie von der Value Balancing Alliance, hier auch den Impact des Unternehmens tatsächlich zu messen. Aber mittelständische Familienunternehmen haben natürlich das Problem, wie ich eingangs gesagt habe, dass sie auch wirklich limitierte Ressourcen haben. Und da stellt sich dann die Frage, wie können die ihren ESG-Impact tatsächlich messen? Und eigentlich müsste der Mittelstand jetzt damit anfangen, sich genau diese Fragestellung zu stellen. Aber ich sehe es nicht. Die letzten 2 Jahre waren durch Corona geprägt. Jetzt sind die Diskussionen durch die Ukraine-Krise geprägt. Die Frage ist, wann fängt man an, sich damit zu beschäftigen?
Wobei ja auch in der Krise ja die Chance liegt möglicherweise. Das Thema liegt ja auf der Hand, dass man sich jetzt fragt, wie gestalte ich jetzt meine Energieversorgung? Welches Gas verwende ich? Kann ich das nicht vielleicht auch auf nachhaltigere Dinge umstellen? Insoweit glaube ich, da steckt möglicherweise auch ein großer Schub drin, der Dinge nach vorne bringt. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, an sich bräuchte man jetzt die Initiative, weil jetzt ja auch die Standards gesetzt werden. Also die werden jetzt ja erarbeitet im Bereich ESG, der dann zukünftig in 2, 3, 4, 5 Jahren sozusagen dann auch die Messbarkeit darstellt. Wonach muss ich mich richten? Und da ist natürlich gut, wenn man jetzt schon mitarbeitet sozusagen, damit man auch weiß, was am Ende rauskommt oder auch das mit beeinflussen kann. Ja. Da spannendes Thema.
Ja, und ich meine, es gibt ja einige mittelständische Unternehmen, die das auch wirklich als Vorreiter und Rollenmodelle vorantreiben. Also ich denke jetzt mal in Süddeutschland, die Prettl Group, wo der Willi Prettl das Thema sich auf die Fahnen geschrieben hat und vorantreibt. Und meine Hoffnung ist, dass diese Rollenvorbilder einfach in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren einfach auch noch präsenter werden in deutschen Medien und dann die anderen Familienunternehmer zum Nachmachen motivieren.
Sind die Unternehmen, die sich heute damit nicht beschäftigen oder nur unzureichend beschäftigen, die Restrukturierungsfälle und Insolvenzen von morgen?
Ich glaube ja. Ja. Also ich glaube, ich habe das mal in einem Vortrag oder mehreren Vorträgen so dargestellt, dass die mittelständischen Familienunternehmen eigentlich so eingeteilt werden können in die Chamäleons, die sich wandeln und anpassen und jetzt auch seit der Corona-Krise Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die man vorher ein bisschen verschlafen hat, aufgrund des vorangegangenen Erfolgs, sie wirklich voranzutreiben und umzusetzen. Und diejenigen, die ich so als Winterschlaf haltende Bären bezeichnet habe, die sagen, ja, wir sitzen das Ganze jetzt mal aus und wir warten ab und so schlimm wird es nicht werden. Ja. Aber ich glaube, sowohl die Pandemie als auch der Krieg jetzt haben gezeigt, man muss handeln, man muss sich anpassen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Winterschlafbären am Ende die Insolvenzfälle sein werden und dann auch eventuell vom Markt verschwinden werden.
Somit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen, in denen wir uns mit den Herausforderungen für Familienunternehmen in Krisensituationen beschäftigt haben. Wir sagen vielen Dank, Nadine, für die spannenden Einblicke, die du uns gewährt hast und das sehr interessante Gespräch.
Herzlichen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruck.law oder per E-Mail unter podcast@restruck.law erreichen.
Wir sagen Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest. Bleiben Sie zuversichtlich in diesen schwierigen Zeiten. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis bald.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.